HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen: Stolperfallen, Klischees und Verschwörungsmythen, die Darstellung des Judentums in Schulbüchern. Fahne der Gerechtigkeit. Der jüdische EU-Abgeordnete Sergej Lagodinsky setzt im Kampf gegen den grassierenden Antisemitismus auf grenzüberschreitende Vernetzung. Und Gedenk- und Lernort. Die alte Synagoge in Abterode ist zu neuem Leben erweckt worden. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich dann Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der biblischen Person Abraham, ein Kämpfer für Gerechtigkeit. Zu unserem ersten Beitrag. Antisemiten und Populisten arbeiten über Ländergrenzen hinweg zusammen und entsprechend müssen sich auch ihre demokratischen Gegner viel stärker international vernetzen. Das fordert der Grünen-Politiker Sergej Lagodinsky. Viele Jahre lang war er in der Berliner jüdischen Gemeinde aktiv. Seit der Europawahl im vergangenen Mai ist er Mitglied des Europaparlaments. Er ist dort der einzige deutsche Jude. Jens Rosbach hat mit ihm gesprochen.
Sergej Lagodinsky war sofort alarmiert. Als im Oktober ein rechtsterroristischer Anschlag auf die Synagoge in Halle geschah, wurde dem frisch gebackenen EU-Parlamentarier schnell klar, den jüdischen Gemeinden muss europaweit geholfen werden.
Wir haben ja erlebt bei dem Anschlag, wie verzweifelt versucht wurde, Kontakt aufzunehmen mit der Polizei in dieser Krisensituation und wo diese Kommunikation überhaupt nicht funktioniert hat. Und das ist etwas, was uns sehr nachdenklich macht. Und das gilt erst recht für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Da müssen wir schauen, dass solche Kommunikationspannen nirgendwo in keinem europäischen Land möglich sind.
Lagodinsky, 44 Jahre alt, Jude und Grünen-Politiker, setzt sich im EU-Parlament dafür ein, dass Anliegen der jüdischen Gemeinschaft mehr zur Sprache kommen. Dazu zählt auch eine konsequentere Verfolgung antisemitischer Straftaten. Nach seiner Ansicht sollte jegliche Hasskriminalität, vor allem im Internet, schärfer bestraft werden.
Dafür sollten auch Staatsanwälte, Richterinnen und Richter, Polizistinnen besser fortgebildet werden, ausgebildet werden, damit es klar ist, ab wann sie intervenieren, ab wann sie auch erfassen. Und das ist etwas, was auf der europäischen Ebene noch nicht in allen Ländern verstanden worden ist.
Der Grünen-Politiker trifft sich mit Antisemitismus-Experten anderer Fraktionen sowie mit jüdischen Lobbygruppen wie dem European Jewish Congress. Da Sergej Lagodinsky aus der ehemaligen Sowjetunion stammt und dort am eigenen Leibe staatliche Willkür erlebt hat, macht er sich heute generell für Verfolgte und Minderheiten stark. Ohnehin kann er sich für jüdische Belange nur mit einem Teil seiner Kraft engagieren. Vor allem arbeitet der Jurist als Vorsitzender der Türkei-Delegation des EU-Parlaments, in der er sich etwa für türkische Dissidenten einsetzt. Im EU-Außenausschuss prangert er Menschenrechtsverletzungen in Russland an. Im Innenausschuss kümmert er sich um den Mord an dem slowakischen Journalisten Jan Kuciak. Und als außenpolitischer Sprecher der Brüsseler Grünen unterstützt er libysche Flüchtlinge.
Wir müssen eben die Fahne der Gerechtigkeit hochhalten. Und diese Fahne weht nicht nur in Richtung jüdischer Menschen.
Lagodinsky fällt auf, dass sich im EU-Parlament auch die rechtspopulistischen Parteien, ob deutsche AfD, französischer Front National oder italienische Lega, in ihren Anträgen oft demonstrativ für jüdische Belange oder für Israel einsetzen. Der Politiker vermutet, dass sich die fremdenfeindliche Fraktion bei Juden anbiedert, um Mitkämpfer gegen Muslime zu gewinnen.
Da müssen wir alle aufpassen, dass wir nicht darauf reinfallen.
Sein eigenes Jüdischsein, so der Abgeordnete, spiele im EU-Alltag allerdings kaum eine Rolle. Die meisten Kolleginnen und Kollegen wüssten nichts von seiner russisch-jüdischen Herkunft. Und weitere Juden kenne er in Brüssel nicht, mit Ausnahme eines Franzosen. Umso wichtiger sei es für ihn, einen jüdischen Blick auf die gesamte Europapolitik zu werfen.
Sergej Lagodinsky ist Mitglied im Europaparlament und dort der einzige jüdische Deutsche. Im Kampf gegen den grassierenden Antisemitismus setzt er auf eine stärkere internationale Vernetzung. Unser Reporter Jens Rosbach hat mit ihm über seine Aufgaben in Brüssel gesprochen. Schulbücher gehören ja auch in Zeiten des Internets nach wie vor zu den Leitmedien für Kinder und Jugendliche. Manche Themen begegnen Schülerinnen und Schülern zum ersten Mal, im Geschichtsbuch zum Beispiel. Das gilt auch für das Judentum. Der Zentralrat der Juden wollte deshalb gemeinsam mit dem Verband der Bildungsmedien klären, welches Bild vom Judentum da eigentlich in Schulbüchern vermittelt wird.
Wir haben ein Lehrwerk, da gab es ein Foto eines ultraorthodoxen Juden, wie man sich ihn vorstellt, mit Schläfenlocken, augenscheinlich nicht in Deutschland aufgenommen. Und der dazugehörige Text lautet eine Beobachtung auf der Straße.
Schau mal, Mama, was ist das für ein seltsamer Mann da drüben, sagte Florian, als er mit seiner Mutter in Stuttgart über die Straße ging.
In Stuttgart wird man eine solche Person sicherlich nicht antreffen und die Zuschreibung als seltsam ist eine negative Zuschreibung.
Sheila Erlbaum ist Bildungsreferentin beim Zentralrat der Juden in Deutschland.
Dann haben wir die Problematik häufig, dass Juden als fremd dargestellt werden und als geheimnisvoll. Und von da ist es einfach nicht mehr weit, zu sagen, die Juden haben was zu verheimlichen. Letzten Endes führt das auch in die Richtung von Verschwörungsmythen am Ende.
Sheila Erlbaum ist bei der Analyse schulischer Religionsbücher des Öfteren auf solch klischeehafte Darstellungen des Judentums gestoßen. Auch Martin Kloke, im Cornelsen Verlag zuständig für den Bereich Ethik, Religion und Philosophie, kennt diese Klischees.
Gerade im Religionsunterricht ist das eine beliebte Stolperfalle, dass man sich im evangelischen oder katholischen Religionsunterricht auf Kosten des Judentums zu profilieren versucht. Und das sind häufig unbewusste Prozesse.
Aber es geht nicht nur um unbewusste Prozesse der Profilierung, sondern auch um falsche Behauptungen.
An einer Stelle ging es darum, welche Rolle Jesus im Judentum hat. Und da wurde in einem Schulbuch keck behauptet, dass Jesus zwar von den Juden nicht als Messias angesehen wird, aber wohl als Prophet.
Was allerdings der islamischen Sichtweise entspricht.
Aus jüdischer Perspektive hat Jesus eigentlich keine Funktion, keine religiöse Funktion. Er ist bestenfalls ein Wanderprediger, aber mehr auch nicht.
Der Historiker Dirk Sadowski arbeitet im Braunschweiger Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung. Er hat in einer deutsch-israelischen Schulbuchkommission das Bild des Judentums vor allem in Geschichtsbüchern untersucht. Sein Fazit: Die Darstellung des Judentums wird oft auf die drei Gs reduziert. Geld, Ghetto und gelber Fleck.
Also jüdische Geschichte darf nicht nur als Verfolgungs- und Diskriminierungsgeschichte gezeigt werden. Juden waren nicht nur Opfer in der Geschichte, sondern auch handelnde Subjekte, die Geschichte selbst gestaltet haben.
Verlagsredakteur Martin Kloke hat noch einen weiteren Wunsch an die Kultusminister, die letztlich für die Lehrpläne zuständig sind.
Die Lehrpläne in Deutschland bis heute haben eigentlich keine Antenne für den Antisemitismus nach 1945. Und seit dieser Zeit ist Antisemitismus im Orkus der Vergangenheit versunken. Und wir wissen natürlich, dass das nicht stimmt. Und insofern ist da sicherlich ein Manko, wo wir auch als Bildungsmedienverlage dazu anregen würden, den gegenwärtigen Antisemitismus in den Fokus zu nehmen und mit aufzunehmen. Ja.
Klischee, Verschwörungsmythen, Stolperfallen. Das Bild, das in vielen Schulbüchern vom Judentum vermittelt wird, ist oft weit entfernt von der lebendigen Realität. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Zentralrats der Juden in Deutschland gemeinsam mit dem Verband Bildungsmedien. Michael Hollenbach berichtete. Vor 75 Jahren, Ende Januar, wurde das KZ Auschwitz befreit. Daran wurde in den vergangenen Wochen in vielfacher Weise erinnert, wurde der Opfer des Holocaust gedacht. Die Zahl der Menschen, die noch aus eigener Erinnerung vom jüdischen Leben in Deutschland damals und von den Gräueltaten der Nazis berichten können, wird immer kleiner. Gleichwohl, Zukunft braucht die Erinnerung. Die Erinnerung wach und lebendig zu halten, das wird heute, 75 Jahre nach der Shoah, manchmal ganz neu möglich durch die digitalen Techniken. Im Werra-Meißner-Kreis ist vor wenigen Monaten die alte Synagoge in Abterode neu eröffnet worden. Sie ist jetzt ein Lern- und Gedenkort und man kann dort eine zerstörte Synagoge virtuell erleben und Spuren jüdischen Lebens interaktiv erkunden.
Das Kaddisch, das jüdische Totengebet. Die passende Musik zu den Bildern der Zerstörung. Die Synagoge verwüstet, der Gebetsraum ein einziger Trümmerhaufen. Per Beamer wird dieses Bild an die Wand der alten Synagoge in Abterode geworfen.
Ein Jude hier aus Abterode, der wurde sozusagen von einem Mob durch den Ort getrieben, hier in die Synagoge.
und man wollte ihnen die Empore runterwerfen.
Aber besonnene Menschen haben das in letzter Minute verhindert, erzählt Martin Arnold, Dekan der evangelischen Kirche im Ruhestand. Er kümmert sich mit mehreren anderen Mitstreitern um die alte Synagoge in dem kleinen Ort bei Eschwege. Man kann hier das Bild von der zerstörten Synagoge im nahen Eschwege sehen, aber auch eine virtuelle Rekonstruktion des jüdischen Gotteshauses. Martin Arnold jubelt.
Die Nationalsozialisten wollten jüdisches Leben mit Stumpf und Stiel ausrotten. Aber virtuell kann man sich frei in der Synagoge bewegen. Ist das nicht toll?
Jeder Besucher kann hier auch ein Tablet bekommen und ganz allein für sich die Fotos und Videos anschauen. Wie zum Beispiel das Foto einer Schulklasse von 1917. Jüdische und evangelische Kinder einträchtig beisammen mit dem Pfarrer und dem Rabbiner Seite an Seite.
Und das ist das große Rätsel, wie innerhalb weniger Jahre daraus eine Judenfeindschaft, ein solcher Antisemitismus entstehen kann, der dann ja auch in Abderode in einen Pogrom mündet.
Auch Anna-Maria Zimmer kann das nicht fassen.
Dass sich das dann so verschlimmert hat und in rasender Geschwindigkeit, das erschüttert mich einfach immer noch.
91 Juden lebten hier im Dorf im Jahr 1933. Die meisten wurden Opfer des Holocaust. Die Bilder auf dem Tablet erwecken sie wieder zum Leben. Sie bekommen wieder ein Gesicht. Ihre Namen füllen den Bildschirm aus. Dazu kann jeder aber zwischendurch auch mal das Tablet beiseite legen und die Wände der ehemaligen Synagoge bestaunen mit ihren 150 Jahre alten wunderschönen Wandmalereien. Besonders Jugendliche soll dieser Gedenkort ansprechen. Anna-Maria Zimmer glaubt, dass das klappt.
Ein Schüler von mir, den ich von der 5 bis 10 hatte, der promoviert jetzt gerade über den Antisemitismus. Also bei manchen fällt's auf fruchtbaren Boden.
Die alte Synagoge in Abderode im Werra-Meißner-Kreis ist seit kurzem als Lern- und Gedenkort eingerichtet worden. Mit Hilfe digitaler Technik kann man die alte Synagoge virtuell neu entdecken und Spuren jüdischen Lebens erkunden. HR2-Reporter Jens Wellhöhner hat sich dort umgeschaut.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Felix Klein äußert sich zum Judensau-Urteil. Nach dem Judensau-Urteil des Oberlandesgerichts Naumburg hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, erneut dafür plädiert, die Schmähplastik von der Wittenberger Stadtkirche zu entfernen und in ein Museum zu bringen. Er respektiere das Gerichtsurteil, wonach die Skulptur aktuell weder beleidigenden Charakter hat, noch das Persönlichkeitsrecht von Juden verletzt wird, sagte Klein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Doch mache die Gerichtsentscheidung einmal mehr klar, dass das Problem der sogenannten Judensauen politisch gelöst werden müsse. Klein sagte, nach meinem Dafürhalten gehört die Judensau von Wittenberg ins Museum mit einer erklärenden Informationstafel. Das Oberlandesgericht Naumburg hatte am 4. Februar geurteilt, das Gedenkensemble mit dem Relief stelle heute keine Missachtung von Juden mehr dar. Eine Infotafel zeige, dass sich die Gemeinde unmissverständlich von den Judenverfolgungen und den antijudaistischen Schriften Martin Luthers distanziere. Seit 1988 gibt es außerdem ein Mahnmal an der Stadtkirche. Auch an zahlreichen anderen Kirchen in Deutschland gibt es ähnliche Schmähplastiken. Das Naumburger Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Revision beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe möglich. Auschwitz-Überlebender für Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Das internationale Auschwitz-Komitee hat den polnisch-jüdischen Auschwitz-Überlebenden Marian Turski für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Er unterstütze eine entsprechende polnische Initiative, erklärte der Vizepräsident des Auschwitz-Komitees Christoph Häubner in Berlin. Turski habe mit seiner Rede zum 75. Jahrestag der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau der Welt und den in Auschwitz versammelten Staatenlenkern noch einmal den Spiegel vorgehalten. Unter anderem habe der 93-Jährige mit seiner Forderung eines 11. Gebotes, du sollst nicht gleichgültig sein, die aktuelle Bedrohung der Demokratien beschrieben und die jungen Generationen in Europa zum Engagement für ihre Zukunft ermutigt, erklärte Häubner. Turski war als polnischer Jude von den Deutschen im August 1944 nach Auschwitz deportiert worden. 1945 überlebte er den Todesmarsch nach Buchenwald und kam ins Ghetto Theresienstadt. Baugenehmigung für jüdische Akademie in Frankfurt erteilt. Der Zentralrat der Juden in Deutschland errichtet in Frankfurt eine jüdische Akademie. Die Baugenehmigung liege vor, gab die Stadt bekannt. Der Deutsche Bundestag bewilligte den Angaben nach 7 Millionen Euro Zuschuss für das Projekt. Einen einmaligen Zuschuss von 4,5 Millionen Euro zahlt die Stadt Frankfurt. Weitere 3 Millionen Euro will das Land Hessen beisteuern. Harry Schnabel, Mitglied des Zentralrats der Juden und des Vorstands der jüdischen Gemeinde Frankfurt, sagte, die Akademie solle den Diskurs über jüdisches Leben in die Bevölkerung hineintragen. Das Angebot richte sich an Juden und Nichtjuden. Bei planmäßigem Verlauf könnten die Bauarbeiten im Spätsommer beginnen. Auschwitz-Komitee ehrt Pianist Igor Levit. Der Star-Pianist Igor Levit ist in Berlin für seinen Einsatz gegen Judenfeindlichkeit und rechtsextremen Hass vom Internationalen Auschwitz-Komitee geehrt worden. Der 32-Jährige erhielt die Statue B als Gabe der Erinnerung überreicht. Als Mensch, Künstler und Europäer stellt sich Igor Levit mit Mut, Kreativität und Lebensfreude antisemitischem und rechtsextremen Hass entgegen und verteidigt die Werte der Demokratie, sagte der geschäftsführende Vizepräsident des Komitees Christoph Häubner im Vorfeld. Levit hatte Ende vergangenen Jahres öffentlich gemacht, dass ihm Mitte November ein antisemitisch begründeter Mordanschlag bei einem Konzert angedroht worden sei.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er beschäftigt sich heute mit dem biblischen Abraham, einem Kämpfer für Gerechtigkeit.
Es gibt nur wenige Personen in der hebräischen Bibel, die einen solchen Bekanntheitsgrad aufweisen wie Abraham. Und eigentlich muss einen das auch nicht wundern. Schließlich ist er eine Art jüdischer Superstar. Er ist einer unserer drei Stammväter, der personifizierte Beginn jüdischer Geschichte. Doch so wichtig Abraham als jüdischer Patriarch und als Proto-Jude auch war, so sehr stellt sich die Frage, warum ausgerechnet er von Gott mit einer besonderen Mission betraut wurde. Warum war ausgerechnet er es, mit dem der Ewige seinen Bund schloss? Warum wurden ausgerechnet er und seine Frau Sarah zur Keimzelle des jüdischen Volkes, dem zahlreiche Verheißungen zuteil wurden? Die Tora selbst gibt keinen Grund an, hat, zumindest auf den ersten Blick, keine Erklärung parat, lässt uns im Dunkeln tappen. Sicher, die Tradition und die rabbinischen Erzählungen präsentieren uns eine Reihe von Geschichten, welche die offensichtliche Leerstelle mit Inhalt füllen. Doch es ist vor allem der direkte Vergleich mit einem anderen biblischen Protagonisten, der das Rätsel lösen könnte, und zwar der Vergleich mit Noah. Also demjenigen, der auf Geheiß Gottes die Arche gebaut und durch seine Folgsamkeit das Überleben der Menschheit sichergestellt hat. Abraham, Noah, vielleicht lassen wir die biblischen Geschichten noch einmal kurz Revue passieren. Da ist zum einen Noah, ein Gerechter. Überhaupt der einzige in der ganzen Tora, von dem es heißt, dass er ein Gerechter sei. Ein Rechtschaffener inmitten einer verdorbenen, moralisch erodierten Gesellschaft, der auf Geheiß Gottes eine Arche baut und mit seiner Familie und einer bunten Mischung von Tieren die Sintflut überlebt, die den Rest der Menschheit hinwegrafft. Noah und seine Familie, die es als einzige wert sind, vor dem Untergang gerettet zu werden. Der Mann, mit dem Gott einen Bund schließt und der als Vater aller Nationen in die Geschichte eingehen soll. Der den Neuanfang symbolisiert und trotzdem tief fällt, als er gegen Ende der Episode betrunken und nackt in seinem Zelt liegt, entwürdigt vor den Augen seiner Söhne. Auf der anderen Seite haben wir Abraham, der Mann, der den ethischen Monotheismus aus der Taufe gehoben hat, und der auf Gottes Weisung hin seine Heimat und seine Umgebung verlässt, um diese revolutionäre Idee, um Gerechtigkeit und das Gute in die Welt zu tragen. Abraham, der nicht nur bereit ist, seinen Weg auch dann zu verteidigen und zu lehren, wenn er sich gegen die ganze Welt stellen muss, sondern der den Ewigen herausfordert, als er erfährt, dass dieser die Städte Sodom und Gomorra wegen der Verfehlungen seiner Bewohner zerstören will. Der Gott mit der kühnen Frage konfrontiert, ob denn der Richter der ganzen Welt kein Recht walten lassen wolle und anschließend hartnäckig mit dem Ewigen über die Voraussetzungen für die Zerstörung der Städte und seiner Einwohner verhandelt. mit dem Gott schließlich einen Bund schließt, dem der Ewige unterschiedliche Verheißungen zuteil werden lässt und der sozusagen als Protojude den ethischen Monotheismus auf der Suche nach Gerechtigkeit und dem Guten in eine Welt von Vielgötterei, Aberglaube und Machtmissbrauch bringt. Die Unterschiede sind offensichtlich. Hier der Gerechte, der ein tragisches, bemitleidenswertes Ende nimmt. Dort der Aufrechte, der zum Sinnbild von Treue, Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit wird. Was aber war es, das Noah am Ende straucheln ließ, während Abraham glänzte? Sprich, warum wurde Abraham zum Stammvater der Juden und nicht Noah? Noah war zwar ein Gerechter, sogar der einzige seiner ganzen Generation. Er war tadellos und hat den Worten Gottes stets gehorcht. Noah hätte einen prachtvollen Schwiegersohn abgegeben, anständig, aufrichtig, mit guten Manieren und keine Widerworte gebend. Er wandelte, wie es heißt, mit Gott. Doch seine Rechtschaffenheit blieb letztlich ohne Wirkung. Obwohl er über Jahrzehnte eine riesige Arche baute und die Menschen um ihn herum auf ihre Verfehlungen und ihr Versagen hätte hinweisen können, schwieg er. Obwohl er hätte versuchen können, sie zu einem aufrichtigen und anständigen Leben zu bewegen, tat er nichts dergleichen. Und genau das war das Problem und gleichzeitig der große Unterschied zu Abraham. Noah tat zwar, wie ihm der Ewige geheißen hatte, doch was tat er, als ihm gewahr wurde, dass die Menschheit dem Untergang geweiht sei? Nichts. Kein Wort, kein Protest, kein Aufschrei, kein Hadern mit der Entscheidung Gottes, kein Aufbegehren, absolut nichts. Er mag tadellos gewesen sein, übte aber keinen positiven oder bleibenden Einfluss auf seine Mitmenschen aus, rüttelte sie nicht auf, übernahm keine Verantwortung und stellte auch Gottes drastische Entscheidung nicht einen Moment in Frage. Ganz anders dagegen Abraham. Nicht nur widmete er einen großen Teil seines Lebens der Verbreitung einer einzigartigen, universellen und revolutionären Idee. Und nicht nur war sein Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen beispielhaft, sei es, als er seinem Neffen zu Hilfe eilte oder als er im Zustand eigener Schwäche fremde Besucher bewirtete. Vor allem besaß er den Mut und den moralischen Kompass, selbst Gott herauszufordern, als er zugunsten der Einwohner der Städte Sodom und Gomorra einschritt. Also ausgerechnet derjenigen Städte, die sinnbildlich für den moralischen Verfall stehen, für Aggression, soziales Verderben und Bösartigkeit der Menschen. Dennoch, Abraham trat Gott mit drastischen und eindringlichen Worten entgegen. Willst du etwa den Gerechten mit dem Bösen hinrichten? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Bösewicht umzubringen, dass der Gerechte und der Bösewicht gleich sei. Fern sei es von dir. Soll der Richter der ganzen Erde nicht Gerechtigkeit üben? In dieser Situation, in der er das Gefühl hatte, dass den Bewohnern der Städte Unrecht oder eine zu harte Bestrafung zuteil hätte werden können, in der die Gerechten mit den Schlechten hätten gestraft werden können oder die Schlechten noch eine Chance zur Umkehr hätten erhalten sollen, erhob er seine Stimme und forderte Gott heraus. Er schwieg nicht, sondern stritt für das Leben der Menschen, selbst wenn diese es möglicherweise nicht verdient hatten. Der chassidische Rabbiner Mendel von Kotzk beschrieb diesen Unterschied einst mit einem bildhaften Vergleich. Im Winter gibt es zwei Möglichkeiten, der Eiseskälte zu begegnen. Man kann in einen Pelzmantel schlüpfen oder ein Feuer entzünden. In beiden Fällen wird einem warm. Während der Mantel aber nur denjenigen wärmt, der ihn trägt, wärmt das Feuer jeden Menschen, der sich in Reichweite der Flammen befindet. Noah war ein Zaddik im Pelz, wie es heißt, ein Gerechter in einem Pelzmantel. Abraham hingegen entfachte ein loderndes Feuer. Und genau dieser Tatsache war es unter anderem geschuldet, dass Gott Abraham wählte, um die Ideale von Gerechtigkeit, Nächstenliebe und Treue in die Welt zu tragen. Dabei war es Gott selbst, der Abraham dazu ermuntert hatte, für das Leben der Menschen in den beiden Städten zu streiten. Der Ewige höchstpersönlich nämlich stellte die Frage in den Raum, ob er vor Abraham denn verheimlichen solle, was er mit Sodom und Gomorra zu tun gedenke. Eine rhetorische Frage, die auf eine Reaktion, auf einen Widerspruch Abrahams abzielte. Und den bekam er ja auch postwendend, indem Abraham hartnäckig mit Gott verhandelte. Indem er darum kämpfte, selbst den verkommenen Bewohnern noch eine Chance zu geben. Noah war ein Gerechter in einem Pelz. Solche Menschen braucht es und sie sind wertvoll, aber das allein reicht nicht. Denn sie sind nicht dazu geeignet, außergewöhnliche Ideen zu verbreiten oder die Welt dort draußen dauerhaft zum Guten zu verändern. Dafür braucht es ein anderes Kaliber, nämlich Kämpfer für das Recht, Streiter für Gerechtigkeit und Botschafter der Liebe, so wie Abraham es war und so, wie es seine Nachkommen bis zum heutigen Tag sein sollen, im Idealfall zumindest. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
In der Sendung Jüdische Welt, die Sie immer am ersten Freitag im Monat hier in HR2 Kultur finden, hörten Sie eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er beschäftigte sich heute mit dem biblischen Abraham, einem Kämpfer für Gerechtigkeit. Diese Ansprache gibt's auch als Podcast bei uns im Netz, ebenso auch die ganze Sendung Jüdische Welt. Schauen Sie mal rein bei den Podcast-Seiten von HR2 Kultur. Hier geht's jetzt weiter mit der Klassikzeit. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.